Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies and please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Ganzack. Servus, Tom.
Guten Abend, guten Tag, gute Nacht, moin moin und hallo.
Wie geht's dir?
Wie schon im Vorgespräch gesagt, ein bisschen müde bin ich, ein bisschen fertig, aber insgesamt eigentlich ganz gut.
Und immer noch im Hockey-Modus auch noch, auch wenn jetzt dein Team ausgeschieden ist. Es gibt ja, glaube ich, so ein paar, die jetzt was die DEL betrifft, jetzt sagen, okay, die Saison ist vorbei, es ist Sommer, wo ist die Badehose? Aber die Saison läuft halt noch und also bei mir ist es ja tatsächlich so, ich habe kein Team. Ich muss gestehen, dass ich es ganz cool finde, dass die Finals auch in Bayern stattfinden, aber das wäre für mich auch okay gewesen, wenn es in Nürnberg gewesen wäre oder in Augsburg. Denn dann kann man sich halt auch mal live eins im Stadion anschauen. Das ist tatsächlich auch bei mir der einzige Grund, warum ich mich freue, dass eine bayerische Mannschaft im Finale ist. Und ansonsten sage ich halt, ist ja ganz cool, wenn sich halt einfach dann zwei Mannschaften durchsetzen, die auch da nicht unverdient stehen. Und ich glaube, dir geht's genauso, auch wenn deine Eisbären raus sind.
Man merkt ja den Bayern in dir, wenn du Nürnberg einfach außerhalb von Bayern siehst.
Nein, eine bayerische Mannschaft. Ich habe gesagt, eine bayerische Mannschaft. Also ich habe gesagt, hätten jetzt auch Nürnberg oder Augsburg sein können als bayerische Mannschaft.
Es klang schon so, als wenn du die Franken da so rausschmeißt.
Nein, überhaupt nicht. Bayern ist Bayern. Es gibt ja diesen bösen Spruch, den ich jetzt sicherlich nicht wiederholen werde, weil dann streue ich Salz in alle Wunden der Ice Tigers Fans, der so mit Bayern und Franken zu tun hat.
Sag mir tatsächlich jetzt nichts.
Okay, also ich lasse ihn dann auch. Ich sage ihn dir nachher. Jeder Franke weiß es wahrscheinlich. Hat irgendwie mal ein Geschichtslehrer bei uns auch gesagt, als es um die Regierungsbezirke halt in Bayern ging. Und egal. Nee, ja, okay, ich sag's dir, ist überhaupt nicht ernst gemeint, aber er hat damals gesagt, man muss Gott für alles danken, auch für Obermittel- und Unterfranken.
Okay.
Aber, also, klar, also ich glaube halt eher, dass sich die Franken dann vielleicht einfach als Franken sehen, auch nochmal. Also ja, ich sehe mich jetzt nicht als Oberbayer oder ich glaube, dass vielleicht bei den Niederbayern und bei den Schwaben, bei den Oberpfälzern und bei den Franken dann noch so ein bisschen mehr dieser regionale Kolorit noch ein bisschen mehr dabei ist, aber ich sehe mich jetzt nicht als Oberbayer, bloß weil ich in Oberbayern aufgewachsen bin und lebe, sondern als Bayer, also als Deutscher eigentlich und halt dann irgendwann auch als Bayer. Und dann irgendwann als Europäer. Ganz hinten.
Wir hatten tatsächlich vor einer Woche oder so die Situation, dass uns dann jemand erzählen wollte, dass Berlin ja im Endeffekt, weil es ja mitten in Brandenburg liegt und wir Berliner ja eigentlich Brandenburger wären. Da war auch ordentlich was los.
Da war ordentlich Bambole dann, ne?
Ja. Nee. Aber nein, tatsächlich bin ich gar nicht so enttäuscht. Also schon ein bisschen enttäuscht, so den Fankern in mir angeht, dass die Eisbänder raus sind. Aber eigentlich fand ich, das Halbfinale war schon ein bisschen zu viel des Guten insgesamt, so wenn man die gesamte Saison betrachtet. Und für mich wird es ja dann jetzt auch besonders interessant eigentlich in Nordamerika, wenn die Playoffs dann endlich da losgehen.
Ja, lass uns doch DEL ein bisschen machen, lass uns auch mal in die NHL schauen, lass uns die Olympiageschichte vielleicht auch kurz besprechen.
Sehr gerne.
Und wir haben immer noch wir werden die Women's Hockey Geschichte nicht unter den Tisch fallen lassen. Mal schauen, was die Zeit dann heute macht. Du hast ja gesagt, du bist ein bisschen müde, wir zeigen immer am Donnerstagabend auf. Bei mir ist die Woche dann auch übers Wochenende hin recht voll. Das heißt, ein bisschen Schlaf wäre vielleicht ganz cool. Und wir haben jetzt eher den wöchentlichen Service hier im Vorcheck bei den Hockey Buddies. Das heißt dann, ich denke auch nächste Woche oder die nächste Folge wird schon bald kommen, aber also auch bei der DEL würde ich fast sagen, dass wir ein bisschen, ja, dass wir knackig über die Serien sprechen, denn wir haben ja eigentlich letzte Woche schon viel besprochen. Manches ist eingetreten, manches nicht. Also das meiste, was wir eigentlich besprochen haben, ist eingetreten. Aber ich würde vielleicht die Serien jetzt tatsächlich so abhandeln, so eine Hauptbeobachtung, irgendwie so ein Takeaway. Und dann wieder der MVP in der Serie, in der Halbfinalserie und der Unsung Hero. Ganz gerne mit München-Berlin anfangen.
Ja, ich glaube, da sind wir auch am schnellsten durch, weil da hatten wir
ja, genau, ja.
drei Spiele oder hatten wir schon vier Spiele aufgezeichnet? Nee, da waren es noch drei, ne?
Da war es 3-1 oder 2. Nee, Freitag, Sonntag war es dann vorbei, oder?
Ja, also Freitag, also Freitag 2-1.
2-1 war es, genau. Ja. Dann war noch nach Freitag in Berlin, dass München gewonnen hat und am Sonntag natürlich dann auch zu Hause nach Verlängerung.
Ja. Ja. Was soll ich? Soll ich?
Kannst gerne anfangen.
Also da hat sich dann tatsächlich einfach das bessere Team insgesamt durchgesetzt. Ich glaube, so einfach kann man das ausdrücken. Also Berlin hat es dann, was im Viertelfinale noch gegen Mannheim ganz gut geklappt hat, dass sie in den entscheidenden Phasen hier und da das Tor geschossen haben, dass sie ja halt ein gutes Timing mit ihrer Offensive hatten, defensiv ganz gut gestanden haben, nicht so viel zugelassen haben. Das hat dann hat gegen Mannheim noch ganz gut geklappt und gegen München noch im ersten Spiel. Und danach hat das dann so Stück für Stück abgenommen. Das, was wir letzte Woche gesagt haben, hat dann halt auch in den letzten beiden Spielen voll zugetroffen, dass München halt wirklich mit Spiel zu Spiel besser in die Serie gekommen ist und letzten Endes dann, finde ich, auch wirklich verdient die Serie gewonnen hat. Das Einzige, was man noch sagen könnte, war, jetzt fehlt mir gerade, war das Spiel 4 in Berlin oder Spiel 5 dann, wo München eigentlich wirklich kein so gutes Spiel gemacht hat, Berlin wirklich viel gedrückt hat. Das müsste das 5. gewesen sein, oder?
Ja, ich fand hinten raus war das auch gar nicht mehr so überragend von München. Also sowohl im 5., da war ich halt im Stadion auch eher genießend auch die Stimmung im Berliner Fanvlog als analytisch. Aber das war aus meiner Sicht kein wirklich gutes Spiel von München. Da hat Berlin Chancen gehabt. Und ich finde halt auch insgesamt, also es ist halt jetzt ein 4-1 in der Serie, aber es waren halt knappe Ergebnisse. Also der Berliner Sieg klar nach Verlängerung und dann aber 2-1 München, 3-1 München, 2-1 nach Verlängerung. Nur dieses 5-1 im zweiten Heimspiel war ein klarer Sieg. Sonst war alles eng. Also es war jetzt natürlich 4-1 ist immer deutlich, aber ich meine, die Serie war insgesamt dann tatsächlich auch ein bisschen enger in den Spielen, als ich sie erwartet hatte. Und so mein Haupt-Takeaway aus der Serie ist, lass die Eisbären ein bisschen besseres Powerplay spielen, dann wird die länger, die Serie. Also gerade jetzt in 4 und 5, als man dann einmal in Spiel 4 waren es diese 4 Minuten, die es gab für Richie Regier, 4 Minuten Überzahl, ungefährlich in Spiel 5 geht dann Abelshauser mit 5 plus Spieldauer, man kriegt noch eine zweite Strafe, hat dann volle 2 Minuten 5 gegen 3 und das war dann einerseits harmlos von den Eisbären und andererseits halt einfach wieder bockstark von den Münchnern und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob halt das Münchner Penalty-Killing so stark war oder das Berliner Powerplay so schlecht, wahrscheinlich beides. So eine Kombination aus beiden. Denn, also insgesamt natürlich, was die Special Teams anbelangt beim ERC Red Bull München, ist natürlich schon eine Frechheit mit 23,7% Powerplay, okay, aber mit 96,9% Penalty Killing über jetzt die kompletten Playoffs gesehen. Ein Gegentor in 32 Situationen und selbst 2 Tore geschossen, also plus 1 in eigener Unterzahl. Das ist der Hammer.
Das ist schon sau stark, ja. Ja, da muss ich das ein bisschen revidieren, was ich gesagt habe. Ich fand, ich hatte das ein bisschen schon ausgeblendet, dass es ein bisschen länger her ist, dass Berlin ja tatsächlich am Sonntag ein ganz gutes Spiel gemacht hat und irgendwie dann die Einladung, auch Freitag eigentlich, aber die Einladung dann nicht so richtig angenommen hat.
Ja.
Aber ich glaube trotzdem, dass die Serie tatsächlich in den Ergebnissen nur so eng ausgefallen ist, weil halt im Tor bei den Eisbären noch Petri Wehan stand, der da wirklich sehr viel auch weggefangen hat, was von München kam. Also ich glaube, ein schwächerer Goalie oder Wehan in einer schlechteren Verfassung oder schwächeren Verfassung, dann wäre das schon deutlicher ausgefallen, glaube ich. Also München war schon die bessere Mannschaft über die gesamte Serie gesehen und ich finde auch 4-1 ist in Ordnung. Und dann kommen halt die Punkte in rein, die du genannt hast. Das Powerplay der Eisbären war die gesamte Saison hin schlecht. Es wurde ja immer wieder beteuert und ich konnte ja eine Zeit lang auch noch regelmäßig zum Training gehen. Sie haben es wirklich trainiert, aber ich glaube jetzt dann tatsächlich gerade in den Situationen, die du angesprochen hast, die 4 Minuten Regier-Strafe, die Abelshauser-Strafe, irgendwo wirkte das dann auch so ein bisschen, als wenn sie zu viel denken, als wenn sie das schon so overthinken, die ganze Geschichte und gar nicht so sehr ihren Instinkten folgen und dadurch dann ja halt dann auch nochmal so ein wie so einen Block davor haben und nicht weiterkommen. Dieses Powerplay, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wir haben ja schon mal über Powerplay-Formationen gesprochen, da hatte ich das ja schon mal analysiert, wie sich das auch innerhalb der Saison bei den Eisbären verändert hat und wie sie da immer wieder das System umstellen. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein großes Thema jetzt auch im Sommer sein muss, dass sie vielleicht da einen Trainer finden, einen Co-Trainer, der sich dann rein um Special Teams kümmert und das so seine Hauptaufgabe wird, damit das vielleicht in der nächsten Saison dann besser aussieht, weil so wie es jetzt diese Saison war, kann es halt in meinen Augen auch nicht weitergehen.
Ich habe schon kurz geschluckt, als du gesagt hast, ob sie da einen Trainer finden. Kurz mal überlegt, habe ich was nicht mitbekommen? Ja, aber also die einen zusätzlichen Trainer dann halt, also einen Co-Trainer, einen mit Grupp im Trainerstab, meinst du?
Ja, der Boulevard fängt schon kräftig an
ja,
zu sehen.
Ja.
Also ich habe ja schon mal die Kaufempfehlungen für die Holzsäge veröffentlicht für die Berliner Kollegen. Also das ist schon, also ich glaube, also mal ganz im Ernst, also an Uwe Krupp generell wird es wahrscheinlich nicht liegen. Ich glaube, dass er schon Fehler gemacht hat, das hatte ich auch schon angesprochen, gerade so dieses Plan A, Plan B Geschichte, dieses im Spiel auch mal die Taktik ändern, da denke ich, hat er auf jeden Fall Entwicklungspotenzial, aber ich traue ihm das tatsächlich zu, dass er das schafft, aber ich denke, er braucht halt auf der Bank halt noch eine Unterstützung mehr. Also jetzt, klar hat er Stéphane Richer unter der Saison dazu bekommen, aber welche Aufgabe Richer da tatsächlich übernommen hat und was er da in diesem Trainerstab für eine Rolle hatte, das wusste eigentlich bis zuletzt auch keiner. Und wenn er da einen festen Co-Trainer bekommt, der sich um Special Teams kümmert, Krupp kümmert sich um die Offensivreihen und Andrea Basani kümmert sich um die Verteidiger, dann denke ich, könnte das wirklich aufwärts gehen.
Ja, dann sag mir noch, wer dein Halbfinal-MVP in der Serie ist und wer dein Unsung Hero ist.
Unsung Hero, da nehme ich dann jemanden von den Eisbären, das war für mich Florian Busch, der fand ich schon recht viel Spielwitz hatte und sich auch ordentlich da reingearbeitet hat in die Serie, auch ein paar sehr gute Aktionen hatte in seiner Reihe. Und eigentlich auch ganz gute Playoffs insgesamt gespielt hat. Also der hatte ja auch einen ganz schönen Durchhänger, auch mal so in der Hauptrunde, aber fand ich jetzt so zum Ende der Saison in den Playoffs auch wieder recht gut und sehr aktiv und sehr im Fokus. Und mein MVP der Serie wäre Konrad Abelshauser, weil er wirklich sehr präsent war, also noch präsenter als Florian Busch, weil also Abelshauser ist ja wirklich ein Phänomen. Also du merkst ihm ja an, dass er letztes Jahr dann nicht im Finale war, dass ihm so dieser aktive Gewinn der Meisterschaft halt fehlt. Und gerade in den Spielen in Berlin, wo man ja auch nicht nur die Kamerabilder zur Verfügung hat, sondern selber auch ein bisschen ein Auge werfen kann. Wenn er auf dem Eis steht, dann ist er eigentlich auch fast immer in die Spielsituation involviert und das ist halt wirklich sehr beeindruckend und das fällt halt auf. Deswegen finde ich Konrad Abelshauser ist mein MVP der Serie. Ja, wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, defensiv und offensiv involviert auch ins Spiel. Ja, das ist halt so gerade das Faszinierende und ich glaube, da geht einfach auch, also bei mir auch kein Weg vorbei an Abelshauser. Wir haben schon öfter über ihn gesprochen. Du hast, denke ich, auch jetzt auch knackig gesagt, was seine Qualitäten ausmacht. Man merkt einfach, wenn er auf dem Eis ist und zwar sofort. Busch ist aus meiner Sicht eine gute Wahl von dir. Der ist mir auch in den Spielen, in denen ich im Stadion war, in den Heimspielen von München, auch wieder positiv aufgefallen. Hatte er ja auch im ersten Spiel beim Sieg der Eisbären nach Verlängerung, hat er den Pass gespielt auf Rankel. Dann vielleicht auch da nochmal hat man gesehen, was ihn auch ausmacht, dass er nicht nur präsent ist und viel arbeitet und halt irgendwie auch ein wilder Typ ist, sondern dass er auch einfach Ruhe an der Scheibe hat und auch gut Eishockey spielen kann. Rankel, finde ich, hat auch eine gute Serie gespielt. Ja. Müller ist mir auch positiv aufgefallen. Vehanen, klar, kann man auch immer nennen. Für mich ist der Unsung Hero aber Danny Austin-Birken. Und das aus dem Grund, dass viel über Keeper gesprochen worden ist in den Playoffs, aber nicht über Austin-Birken. Und das war, wie wir schon besprochen haben, tatsächlich insgesamt eine enge Serie zwischen München und Berlin jetzt mit drei One-Goal-Games und einem Two-Goal-Game. Und da brauchst du natürlich auch einen Torwart, der dir ab und zu halt mal einen rausholt, wie Austin-Birken. Kann mich an den Save gegen Petersen erinnern, in Spiel 4 in Berlin. Also da nochmal den Nachschuss einfach rausfischt mit einer wirklich guten Schonerparade oder mit dem linken großen Zeh. Und alle sprechen über Weslau jetzt, über in der kompletten Hauptrunde, jetzt in den Playoffs, über Brückmann, über Vehanen natürlich, und kaum einer spricht über Austin Birken. Der macht einfach seinen Job. Und ich weiß auch, dass es Leute gibt, die auch viel Ahnung von Eishockey haben, die es Austin Birken gönnen, dass er Playoffs spielt, aber die auch so ein bisschen geunkt haben, mit dem wirst du nicht Meister. Und ich glaube, er beweist halt jetzt einfach auch in den Playoffs nochmal, dass er auf jeden Fall ein Goalie ist, mit dem er Meister werden kann. Und dass er nicht nur ein solider Rückhalt ist, sondern deutlich mehr. Also Austin Birken mein Unsung Hero und Abelshauser auch mein MVP.
Finde ich mit Austin Birken eine sehr gute Wahl, weil das ist ja leider auch immer so ein bisschen das, was gute Torhüter begleitet, die hinter einer noch besseren Mannschaft spielen müssen. Das kennt man ja auch aus anderen Sportarten, dass sie dann immer nicht so die Aufmerksamkeit bekommen, wie jetzt vielleicht dann ein Conny Abelshauser oder so.
Ja, und du brauchst halt genau in so einer Mannschaft halt einen Torwart, der dir halt dann auch, wenn er wenig zu tun bekommt, das Ding rausholt und diese eine Parade zeigt. Und diese eine Parade hatte Austin Birken jetzt in den Playoffs schon öfter mal in einem Spiel. Also, wie gesagt, die Petersen gegen Petersen, die Parade, Nachschuss Petersen aus kurzer Distanz. Austin Birken hat den ersten Schuss gehalten, ist dann schnell wieder oben und drüben und mit dem linken Schoner. Die ist mir halt einfach in Erinnerung geblieben.
Ja.
Also, so ein bisschen das, also, wenn du als andere Sportarten ansprichst, natürlich das Manuel Neuer-Prinzip, ja, dass der halt einfach wenig zu halten bekommt, da wenn da mal ein Ding kommt. Für mich auch da am aussagestärksten die Parade gegen Benzema im WM-Viertelfinale 2014, um den Exkurs kurz zu Ende zu führen, als er da kurz vor Schluss einfach den Schuss im kurzen Eck war und den Schuss gehalten hat und danach das so mit dem Achselzucken kommentiert hat, mein Gott, das ist mein Job, aber den halten halt viele nicht, weil die schon am Boden liegen oder halt einfach nicht mehr hinkommen. Und ja, genauso ist es halt bei Austin Birken, der kriegt weniger Schüsse als die meisten anderen Goalies oder eigentlich als alle anderen Goalies und muss halt dann trotzdem da sein. Ja, München also wieder im Finale und auch Wolfsburg wieder im Finale. Es gibt eine Neuauflage des Vorjahresendspiels.
Boah, langweilige DL.
Total langweilig, und dann auch noch diese Plastikclubs, die einzigen beiden, in die richtig reingebuttert wird von irgendwelchen Sponsoren oder Gönnern oder Eignern. Nur diese beiden Clubs kriegen Kohle von, was weiß ich, von Red Bull oder VW, und alle anderen kriegen keine Kohle. Alle anderen müssen sich das alles erarbeiten. Ich überspitze jetzt mal.
Ja.
ich finde es auch, ehrlich gesagt, nicht so schön, wenn irgendwie die Fankultur in München oder Wolfsburg kritisiert wird, weil man dann den Leuten, die wirklich auch da lange schon ins Eishockey gehen, einfach zu nahe tritt. Das finde ich unfair. Ich habe, wie gesagt, um das auch nochmal zu erwähnen, eben Spiel 5 zwischen München und Berlin in der Berliner oder hinter der Berliner Kurve erlebt und fand das schon wirklich gut, was da passiert ist. Und habe jetzt auch nochmal ein bisschen anderen Blick auf die Eisbären. Das scheint tatsächlich einfach auch für die Fans ja so ein Stück Identität zu sein, und das gefällt mir wirklich gut. Aber sie schreien halt Dynamo, und es ist nicht mehr Dynamo. Auch bei den Eisbären gibt es Geldgeber, und auch bei allen anderen Clubs gibt es Geldgeber. Bei den Nürnbergern, die ausgeschieden sind gegen Wolfsburg, steht der Geldgeber sogar im Vereinsnamen. Insofern, auch wenn es halt jetzt München gegen Wolfsburg ist, auch wenn es vielleicht woanders mehr Traditionen gibt, es ist einfach so. Und es ist halt tatsächlich auch so, dass diese beiden Mannschaften es wieder gezeigt haben, dass sie ja meist mit diesem Geld auch anfangen können. Wolfsburg schlägt Nürnberg 4-2 im Halbfinale, gewinnt Spiel 6 zu Hause 3-0. Ich glaube, wenn sie das verloren hätten, die Wolfsburger, wäre es nochmal richtig eng geworden. Also wenn Nürnberg Spiel 7 zu Hause hat, puh, dann wäre das mindestens mal eine 50-50 Chance gewesen aufs Finale. So macht aber Wolfsburg dann zu Hause den Sack zu, schon in Spiel 6, nicht wie gegen Köln, in Spiel 7 auf fremdem Eis. Wieder zu 0 wie gegen Köln im entscheidenden Spiel. Und ja, wir haben ja auch schon letztes Mal besprochen, was alles passieren muss, damit Nürnberg die Serie dreht. Da stand es noch 1-3 aus Nürnberger Sicht. Sie haben ein Spiel zu Hause gewonnen, aber sie haben die komplette Serie nicht gedreht. Warum, Tom? Waren es nur die Schiedsrichter? Ich glaube nicht.
Nein, das waren vor allem dumme Strafen. Also jetzt in dem sechsten Spiel natürlich. Du spielst bestimmt die Strafe gegen Brandon Prust an, oder war das die Möchel-Strafe, die so ein bisschen komisch war?
Nee, also die Prust-Strafe war wahrscheinlich die, über die man am meisten diskutieren kann, oder wo man einfach sagen muss, das ist halt eine, die es nicht geben darf, obwohl ich es auch ein bisschen komisch fand, dass er das Tor dann noch wegschubst. Also Prust fällt ins Tor rein bei einer Aktion, bei der er klären will, verschiebt dabei das Tor und schubst das dann nochmal weg. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir jetzt zu sehr auf die Schiedsrichter eingehen sollten.
Nee, wollte ich so gar nicht machen.
Ich sag bloß jetzt selber auch nochmal, das ist halt nach Ansicht der Zeitlupe eine Fehlentscheidung. Oder also irgendwo zwischen sehr, sehr hart und Fehlentscheidung. Aber es ist halt vielleicht auf dem Eis, vor vollem Stadion, in der Drucksituation, eine Entscheidung, die du so und so treffen kannst. Und man muss vielleicht dann auch festhalten, dass halt vielleicht der ein oder andere Pfiff oder zu viele Pfiffe gegen Nürnberg waren. Aber das kann für mich in der Best-of-Seven-Serie nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Vor allem nicht bei einer Mannschaft mit diesem Selbstverständnis, wie es die Thomas Sabo Eisteigers haben sollten und auch haben.
Ja. Letzten Endes haben sie sich dann selber auf der Strafbank geschlagen. Kann man, glaube ich, vielleicht sogar so sagen. Also das war ja genau der Punkt, den wir auch angesprochen hatten, den du ja dann auch nochmal herausgearbeitet hast. Also einer der Punkte, die du herausgearbeitet hattest in deiner Kolumne, dass wenn Nürnberg in die Serie zurückkommen möchte, dass sie die Strafbank vermeiden sollten und versuchen sollten, bei 5 gegen 5 gegen Wolfsburg zu bestehen. Und dann dann steigen sie da ein und dann halt diese Prust-Situation. Dann hatten sie einige Aktionen, wo es dann auch ein bisschen mit ihnen durchging, würde ich so sagen. Also wo sie dann vielleicht nicht so ganz ihr Temperament bei sich halten konnten, so fast. Sicherlich waren dann ein paar Entscheidungen dabei, wo man vielleicht die Augen rollt und sagt, was war denn da jetzt los? Aber im Grunde über die Serie betrachtet, sind wir uns, glaube ich, einig, wenn wir sagen können, Nürnberg hätte genug Chancen gehabt, die Spiele für sich zu entscheiden.
Ja.
Und letzten Endes war dann Wolfsburg vielleicht einfach cleverer oder abgebrühter, abgezockter. Also für mich stehen jetzt die beiden effektivsten Mannschaften der Playoffs im Finale einfach.
Ja, absolut. Und ich glaube einfach, dass auch das Problem der Eisteigers war, sich vielleicht durch einen falschen oder harten Pfiff zu sehr aus dem Konzept bringen zu lassen. Während die Grizzlies halt das einfach dann so ein bisschen achselzuckend hinnehmen und dann halt einfach weitermachen. Und ja, bei in Spiel 6 hatte ich dann irgendwann wirklich so das Gefühl, okay, die Eisteigers wollen sich jetzt irgendwie so ein bisschen noch rächen an den Wolfsburgern. Also Steckel hat so alles crossgecheckt, was irgendwie in den Weg gekommen ist, und war es auch ein Kopf. Das fand ich irgendwie total komisch in der Phase, in der man halt echt noch ein Spiel aufholen muss und oder aufholen kann auch noch, dann solche Strafen zu nehmen. Und wenn du halt dann das letzte Spiel 0-2 verlierst, dann gibt es sicherlich noch andere Gründe eben als die Schiedsrichterleistungen. Und klar hatte Wolfsburg vielleicht dann auch mal, also wenn sich das zweite Tor anschaut, von Aubin, das sautum abgefälscht ist einfach, halt in Überzahl, genau in dieser Überzahlsituation, als Prust eben die 2 Minuten plus 10 Minuten Strafe bekommen hat, dann Aubin, der schießt und dann vom Schlittschuh von Festerling war es, die Scheibe dann über Jeneke hinweg prallt. Also da ist halt dann wirklich alles zusammengekommen. Aber vielleicht fasst diese Situation halt auch die Serie ganz gut zusammen. Ich sag trotzdem immer noch, zu Glück muss man sich auch irgendwie erarbeiten, auch wenn es eine Phrase ist. Und nochmal, es ist Best of Seven. Also du brauchst 4 Siege, um weiterzukommen. Das am Ende dann auf die Schiedsrichter zu schieben, ist falsch. Und ich fand das Interview von Reimer sehr, sehr gut danach. Also wenn dein Kapitän und dein Leader, dein bester Spieler, der Mann, der noch nie eine deutsche Meisterschaft gewonnen hat, dann eben sagt, klar, in Nebensätzen, wir hatten Verletzungspech und vielleicht nicht unbedingt die Schiedsrichter immer auf unserer Seite, aber halt vor allem die Gründe bei seiner Mannschaft sucht, sagt, dass die Eistagers einfach zu viele Fehler gemacht haben, dann ist das schon bezeichnend. Und also er hat es da, finde ich, auch ganz gut zusammengefasst. Das alles andere darf man nicht vergessen. Also klar, die Verletzungen, wir haben es hier auch schon ab und zu mal angesprochen, eben halt gerade die beiden Verteidiger, die defensiv nochmal enorm Stabilität geben mit Tolbert und mit Jochin, der war nicht dabei in den Playoffs, und Föderl, der halt für dieses Secondary Scoring steht wie kein anderer. Also es ist eh schon fies, Föderl und das Wort Secondary Scoring zusammenzubringen, weil er halt einfach ein Premium Scorer ist, aber halt hinter der Reihe Elitz, Ryan Precht-Reimer. Ja, diese Ausfälle haben natürlich wehgetan, aber ja, man muss es halt dann einfach auch in den Playoffs irgendwie kompensiert bekommen. Und das haben die Nürnberger nicht geschafft.
Ja, habe ich wenig hinzuzufügen.
Wie würdest du denn die Saison der Ice Tigers insgesamt dann beurteilen? Also ich hatte so immer das Gefühl, und habe das, glaube ich, auch mal von Thomas Szabo auch so direkt gehört, ins Mikrofon gesagt bekommen, Halbfinale auf jeden Fall mal so als das Ziel, und dann halt natürlich, was ab da ist, es vielleicht dann auch nicht mehr so planbar. Und alles in allem, also mal die letzten Jahre vielleicht ein bisschen ausklammert und halt irgendwie ausklammert, dass ja, dass da schon viel Geld investiert wurde und die Mannschaft aufgerüstet wurde, auch während der Saison nochmal eben die Reimer-Geschichte, beide Reimers ja weiterhin ohne Meisterschaft, und das alles mal so ausklammert, am Ende muss man dann vielleicht halt auch mal sagen, okay, es gibt halt wieder eine Mannschaft, die mich in den Playoffs schlägt, und das passiert halt oft so. Das geht allen Mannschaften so, die in die Playoffs kommen, bis auf der Mannschaft, die Meisterschaft gewinnt. Also insgesamt würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es eine verlorene Saison war für die Ice Tigers, sondern ja, schon so, weiß ich nicht, so 2+ vielleicht oder 2.
Also ja, ich glaube, mit einer 2 liegt man gut. Die Aussage von Thomas Szabo, an die kann ich mich auch noch erinnern, und da habe ich schon damals schon gedacht, zu dem Zeitpunkt gedacht, dass das schon bewusst tief gestapelt ist, um die Erwartungshaltung vielleicht nicht so hoch zu setzen. Also ich denke schon, dass gerade auch mit den Nachverpflichtungen, mit der Kaderzusammenstellung im Vorhinein, dass man schon ein Finale oder die Meisterschaft schon so angepeilt hat. Also das denke ich schon. Das Budget ist ja auch jetzt nicht unerheblich in Nürnberg. Und ich glaube schon, dass Thomas Szabo da sein Engagement irgendwann auch mal mit der Trophäe veredeln möchte. Das ist auch legitim. Ich meine, er steckt Unmengen an Geld dort halt auch rein als Hauptsponsor. Und insofern hat er ja da jetzt, wenn man das mal im Gesamtprodukt, ich weiß gar nicht, seit wann, das ist noch nicht so lange, ne? 3 oder 4 Jahre ist er jetzt da der Hauptsponsor, oder ist schon länger?
Ist schon länger. Ja, okay. Ja. Ich schau gerade nochmal nach, red weiter, ich schau.
Auf jeden Fall in der Zeit, in der er dort jetzt der Hauptsponsor ist und ja da auch ein großes Wort mitzureden hat, hat er ja auch viel bewegt und die Thomas Szabo Ice Tigers da halt jetzt nach oben geführt Richtung Tabellenspitze. Und ich denke, das Ziel wird halt einfach die Meisterschaft sein, und in diesem Jahr hätte ich ihnen es tatsächlich zugetraut mit dem Kader, den sie hatten. Ich war nicht ganz einverstanden mit der Wahl zum Trainer des Jahres. Da hätte ich eher gesagt, dass es Thomas Poppisch bei Bremerhaven wird, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, wie gesagt, also dass sie da jetzt gegen Wolfsburg im Halbfinale rausfliegen, das kann passieren. Wolfsburg ist dann, glaube ich, ein undankbarer Gegner. Vielleicht hätte es, wenn das Halbfinale Nürnberg, München oder anders gehießen hätte, vielleicht sogar anders ausgesehen, wenn jetzt vielleicht nicht ausgerechnet Pavel Gross auf der Bank des Gegners steht. Das kann man jetzt schwer sagen. Also ja, insgesamt würde ich auch sagen eine 2.
2009.
Ach, doch, ist so lange
ja,
schon.
Genau,
ja. Wow.
Ja. Jo. Da darf man vielleicht auch nicht vergessen, dass genau, also Thomas Szabo steht zwar im Namen drin, ist der Hauptsponsor der Ice Tigers, und beim ERC Red Bull München, da wird ja immer wieder Red Bull als Sponsor genannt. Das ist ja nicht korrekt, sondern es ist einfach, Red Bull hat alle Gesellschaftsanteile. Also es ist das hat mit Sponsorship nichts mehr zu tun, sondern das ist halt einfach der Eigentümer dieses Clubs dann, oder dieses Gebildes, wie immer man es nennen will. Ja, über die Nachverpflichtungen haben wir auch so ein bisschen gesprochen. Es ist immer schwierig, denke ich, da das richtige Gefühl zu haben, wer in die Mannschaft reinpasst, ob das dann auch hinhaut, ob es wirklich eine Verstärkung ist. Bei Wolfsburg ist ja während der Saison Nick Johnson zum Beispiel gekommen, haben sehr lang gesucht nach einem Flügelstürmer, weil sich ja Foucault früh verletzt hat. Ja, also ich glaube, die lassen sich halt dann auch so viel Zeit, die Wolfsburger, weil sie halt dann wirklich einen bestimmten Spielertyp auch haben wollen. Bei Nürnberg, mein Gott, Prust einfach mit Höhen und Tiefen, denke ich. Torp auch in den Playoffs nicht immer im Lineup, aber schon auffällig auf jeden Fall. Schramp gerade in den Playoffs hinten raus, hat er seine Qualitäten, denke ich, auch gezeigt. Ja, und jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Ryan Precht hat ja gesagt, er will noch ein Jahr spielen. Mal schauen, ob es in Nürnberg ist. Also die Reihe wird dann vielleicht zusammenbleiben. Föderl wird wieder zurückkommen. Steckel hat, wenn mich alles täuscht, auch Vertrag bis 2018. Also hat auf jeden Fall nochmal für eine Saison Vertrag. Also komplett ändern wird sich das Gesicht der Mannschaft nicht, sondern die wird zum größten Teil halt zusammenbleiben und dann halt in der nächsten Saison den nächsten Anlauf unternehmen. Genau, Stackel-Vertrag bis 2018. Ich wusste, dass er über die Saison hinaus hat, aber war mir nicht ganz sicher, ob es 18 oder 19. Bis 2018. MVP und Unsung Hero. In diesem Mal fange ich an.
Für mich, ja, bitte.
Für mich MVP ist Gerrit Fauser, der wichtige Tore gemacht hat, sowie diesen Ausgleichstreffer im Spiel, das in die Verlängerung ging, das für mich so ein bisschen die Serie einfach umgeschmissen hat. Das 4-3 von Wolfsburg in Nürnberg in Spiel 3. Fauser mit diesem Gewaltschuss zum 3-3 und dann hat er auch Druck auf Prust gemacht beim Overtime-Winner von Haskins. Insgesamt hat er jetzt in den Playoffs 7 Tore gemacht. Gerrit Fauser, Bestwert in der Hauptrunde steht bei 13. Also das zeigt, also in seiner kompletten Karriere hat er niemals 13 Tore in der Hauptrunde gemacht. Zeigt, was der für starke Playoffs spielt. Körperlich stark, auch so ein bisschen fies, hart, aber halt auch einer, der genau weiß, was er zu tun hat. Und Unsung Hero ist für mich Björn Krupp, weil wir so viel über die erste Reihe bei den Wolfsburgern immer wieder gesprochen haben und über die Offensivverteidiger oder die Aufbauverteidiger, vor allem Dena und Likens oder auch Bina. Und Krupp steht halt einfach so ein bisschen für diese andere Komponente auch in der Verteidigung, Härte und ja, so eine Aktion wie Ryan Precht hatte ja ein fast leeres Tor in Spiel 6 und wenn mich nicht alles täuscht, war Krupp da mit seinem Schläger noch dazwischen. Es war irgendwie auch in der Zeitlupe für mich nicht ganz endgültig zu erkennen, wer dann letztlich diese Scheibe abgefälscht hat. Aber ja, das sind so die kleinen Aktionen, die vielleicht irgendwann in Vergessenheit geraten. Aber Krupp spielt hart, erlegt da defensiv seinen Job. Kein Scorer, kein Torjäger, aber halt auch wichtig für die Mannschaft.
Ja, finde ich stark. An Krupp hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Also ja, Fauser. Unsung Hero kannst du immer so, also Unsung Hero ist, deswegen finde ich die Kategorie ja auch so gut, weil da kannst du halt einfach auch mal einen, ja, so ein bisschen so durch die Blume ein bisschen loben oder einfach mal einen rausholen aus der Kiste, über den keiner spricht.
Ich hätte eher gedacht, dass du andersrum gehst, dass du Brückmann als MVP sagst. Also,
ja, aber Brückmann ist ja fast schon langweilig jetzt mittlerweile. Ja,
natürlich ist fast langweilig, ne?
Was nimmst du denn?
Ja, ich wollte Fauser eigentlich als Unsung Hero
nehmen. Ja, ist ja auch gut. Ist ja auch gut.
Aber dann fällt mir kein MVP ein. Pass auf, ich nehme auch Fauser, genau aus den Gründen, die du genannt hast. Und auch besonders die Komponente, wie er dem Gegner auf den Sack geht, mal so auf Deutsch gesagt.
Ja.
So dieses Grinsen schon angesprochen, den Gegner nochmal ein bisschen provozieren, aber gleichzeitig halt das Ganze halt auch mit spielerischem Können quasi zu belegen und zu sagen, hey, ich hab's, also ich kann euch auch so schlagen. Und also da Fauser mein MVP. Und als Unsung Hero nehme ich Marco Pfleger von den Thomas Sabo Eistergers, weil ich fand, dass er in der Serie wirklich sehr präsent war, gutes Eishockey gespielt hat und ja auch wichtige Tore geschossen hat und einfach gezeigt hat, dass er vielleicht für eine größere Rolle innerhalb des Kaders auch bestimmt sein kann.
Ja, das ist auch so fast so ein bisschen der Unsung Hero der Saison, finde ich. Also ich finde erstmal schön, dass du deine beiden Unsung Heroes eben aus dem Verliererteam genommen hast, aber ja, Pfleger hat ja eigentlich die komplette Saison in der vierten Reihe gespielt, bei eben Thranks bei 5 gegen 5 und hat er dann immer im Powerplay auch spielen dürfen, denke ich, sollte man sagen, hat persönlich einen Bestwert in der Hauptrunde aufgestellt, was Tore anbelangt, 8, hat 4 davon in Überzahl geschossen, also ja, hat halt da eben im Powerplay auch die Möglichkeit bekommen zu scoren und ist halt dann in den Playoffs ein bisschen weiter nach vorne gerückt im Lineup, eben durch die Verletzung von Pföderl und hat da auch halt mit 4 Toren, 4 Assists in 13 Spielen sicherlich so mit das Beste rausgeholt. 3 Game-Winner in den Playoffs, also 4 Tore, 3 Game-Winner. Also, ja, sehr gute Wahl. Finde ich.
Schau an.
Gut.
Ich konnte es nicht so gut belegen wie du, aber mein Auge.
Das heißt, nee, das ist ja immer der Vorteil, wenn der eine quatscht, kann der andere ein bisschen was nachschauen. Und ich hatte, also die 8 Tore in 4 in Überzahl hatte ich noch im Kopf. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es jetzt 3 oder 4 Tore in den Playoffs waren, aber eben halt, ja, also das ist ja eigentlich einfach auch die, ja, also die Kernkomponente vielleicht auch eines Unsung Heroes, der die ganze Saison über eigentlich halt dann in der hinteren Reihe seinen Job macht einfach.
Und plötzlich
da
ist.
Genau, und dann halt, also im Powerplay so ein bisschen Zuckerl bekommt vom Trainer und natürlich da auch Qualitäten hat, logischerweise. Und dann halt in den Playoffs dann auch nochmal da sein kann. Insofern, ja, ist gut.
Ja, mir ist ja dann so richtig jetzt dann aufgefallen, tatsächlich in Spiel 5, wo er 2 Tore gemacht hat gegen Wolfsburg. Und in Spiel 6 war er halt auch, fand ich, der auffälligste Nürnberger über das gesamte Spiel hinweg betrachtet. Jetzt mal, also abgesehen von Prust, aber so insgesamt spielerisch war er der auffälligste.
Ja, und auch kein 90er-Jahre vierte Reihe-Spieler oder vielleicht auch Anfang 2000er vierte Reihe-Spieler, sondern halt auch einer, der wirklich was kann an der Scheibe, richtig gut an der Scheibe ist, hat ja auch dieses Badge für den besten Techniker, also oder die Hände auf seinem Trikot gehabt. Ja, doch, wusstest du schon. vor der Saison gab es ja diese Skills-Challenge und da hat er den Parcours am schnellsten bestritten. Ist vielleicht dann auch teilweise ein bisschen Tagesform abhängig, die Geschichte, aber er kann auf jeden Fall was an der Scheibe. Das hat er da gezeigt und dann, ja, war halt die vierte Reihe lange mit Buser, Schmöchel und Pfleger. Dann war es ja auch so, dass die Nürnberger Prust und Schramp erst über die vierte Reihe in die Mannschaft erstmal integriert haben und da war Pföderl immer so mit dabei und immer dann auch dann halt beteiligt bei dieser Integration. Insofern, Pfleger, nicht Pföderl. Ja. Insofern hast du jetzt auch dann wieder auch einen Oberbayern jetzt gewählt, Tom. Also hast nichts falsch gemacht. Und Fauser ist ja gebürtiger Nürnberger, hat also gegen den Verein seiner Geburtsstadt gespielt und hat immer gesagt, dass es vielleicht jetzt nicht so insgesamt was so ganz Außergewöhnliches ist, gegen Nürnberg zu spielen. Aber wenn er da spielt, dann ist immer seine Oma im Stadion. Also die schaut dann immer zu. Und dann ist er vielleicht dann auch nochmal ein bisschen motivierter. Also ich weiß nicht, ob sie in den Playoffs auch da war, aber das war zumindest so, dass er dann immer die Oma zugeschaut hat, bei den Spielen von Gerrit Fauser in Nürnberg.
Dann können wir das ja noch zusammenführen mit Busch, der in der Nähe von München in Miesbach groß geworden ist und Konrad Abelshauser aus Bad Tölz.
Genau.
Also ich hatte 4 Bayern.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn.
Wahnsinn. Gute Gegend auch hier, so Miesbach, Bad Tölz, die Gegend. Da lernt man Eishockey spielen.
Ich wollte gerade sagen, da wachsen die Eishockeyspieler aus dem Boden, ne?
Ja, genau. Ja gut, cool. Sollen wir noch...
Wer wird Meister?
Ja, München. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es ganz gut, wenn es ein bisschen Abwechslung gäbe und würde es dem Wolfsburgern gönnen, würde es auch vor allem Furchtner gönnen, der hat ja so das gleiche Schicksal wie Reimer, lange, lange in der Liga, auch einer, der jetzt, also Furchtner hat auch in den letzten Jahren immer seine Toreanzahl nochmal gesteigert, also der ist natürlich jetzt auch schon in einem höheren Alter, aber hat jetzt immer die letzten Jahre immer nochmal ein, zwei Tore draufgepackt und eben neue Bestwerte in der Hauptrunde, was Tore anbelangt, da aufgestellt. Da hat er auch noch keinen Meistertitel geholt, aber ich glaube trotzdem, ich glaube nicht, dass es wieder ein Sweep wird. Ich denke, die Serie wird interessanter als in der Vorsaison. Ich glaube, man muss schon irgendwie ein bisschen crazy sein, wenn man gegen München tippt.
Ja. Also da bin ich bei dir, ich denke auch, dass München Meister wird. Aber ich wünsche mir tatsächlich für Wolfsburg, dass es jetzt dann im dritten Finale endlich mit dem ersten, für den ersten Sieg reicht, dass sie da ein Spiel gewinnen können. Und würde es total spannend finden, wenn die Serie über 7 Spiele geht. Aber ob das tatsächlich realistisch ist, weiß ich nicht. Aber also ich denke, ein Spiel kann Wolfsburg auf jeden Fall gewinnen.
Ja,
müssen sie, will ich.
Ja, es ist halt auch wieder, also Wolfsburg hat halt jetzt 13 in den Knochen, München 9. München ist noch schneller ins Finale gekommen als in der Vorsaison.
Aber München musste einmal lange Overtime spielen gegen Berlin.
Ja, ganz lange. Naja, schauen wir uns an und geht rüber in die Dingsbums, andere Liga da, wo auch Eishockey gespielt wird, nicht ganz so hochklassig wie in der DEL, aber fast NHL, National Hockey League.
Ja.
Playoffs on your doorstep, Tom.
Ja, Sonntag Regular Season vorbei.
So schaut's aus. Also es gibt noch ein so bisschen Kampf um Playoff-Plätze. Die Toronto Maple Leafs haben immer noch kein X vor ihrem Namen. Aber wer diese 5 Punkte Vorsprung auf die Islanders, denke ich, nicht verspielen und haben ja sogar noch die Chance, wieder sogar noch auf Platz 2 in der Atlantic Division vorzuklettern. Also das ist tatsächlich da so Toronto, die Islanders noch dran, Tampa Bay noch dran, aber alle so, ja, in 3 Spielen 5 Punkte aufholen, echt schwierig. Und in der Western Conference, da ist ja alles schon gegessen.
Ja.
Da stehen ja die 8 Playoff-Teilnehmer fest. Auf was freust du dich denn in den Playoffs?
Ich freue mich tatsächlich, also heute Nacht können ja die Senators und Toronto dann quasi auch die Eastern Conference festmachen. Wenn beide Teams heute Nacht gewinnen, Toronto spielt ja gegen die Tampa Bay Lightning, also quasi einen direkten Konkurrenten dann auch um den Platz. Und Ottawa hat die Boston Bruins. Und wenn beide Teams gewinnen, dann sind sie sicher in den Playoffs und dann kann dahinter passieren, was sie wollen. Dann geht es vielleicht nur noch um die letzten Platzierungen, die da noch möglich sind, um für die erste Runde dann, die dann für die erste Runde interessant werden. Worauf ich mich tatsächlich jetzt schon freuen kann, weil es ja schon feststeht, ist das Matchup zwischen Pittsburgh und Columbus, weil das gab es vor ein paar Jahren schon mal. Das ist das Matchup in der ersten Runde in der Metropolitan Division. Und das gab's, wie gesagt, vor ein paar Jahren schon mal und da ging es ganz schön hoch her. Das war eine sehr heiße Serie, die wirklich sehr eng war. Und ich glaube, das kann dieses Jahr wiederholt werden. Und die zweite große Sache, auf die ich mich sehr freue, weil ich einfach davon ausgehe, dass Ottawa und Toronto es in die Playoffs schaffen, dass 5 von 7 kanadischen Teams dieses Jahr in den Playoffs sind und das nach einem Jahr, wo kein kanadisches Team es in die Playoffs geschafft haben, finde ich das einfach sehr cool.
Ja, und das zeigt ja doch mal, dass du schon gut Abwechslung auch in dieser Liga hast. Und das ist auch so das, auf was ich mich so mit am meisten freue. Also ich finde, der Westen ist sehr, sehr interessant. Also wir hatten jetzt in den letzten Jahren immer entweder Chicago oder die Kings sehr, sehr lange mit dabei. Okay, in der Vorsaison war es dann mal anders. Da waren dann die Sharks im Finale. Aber das scheint sich auch so ein bisschen zu ändern. Bin gespannt, ob die Ducks vielleicht mal weiterkommen, vielleicht nochmal ins Conference-Finale, vielleicht sogar ins Stanley Cup-Final. Chicago gut, wieder stark, wieder auch die Division gewonnen. Aber ja, so ein paar Teams wie Edmonton und die Calgary Flames, die jetzt da neu mitmischen in dieser Saison. Mal schauen, ob Minnesota was reißen wird, ob die St. Louis Blues vielleicht auch mal ein bisschen weiterkommen können noch in den Playoffs. Das im Westen, im Osten, klar, jetzt für die Penguins echt bitter, dass sich Letang verletzt hat und oder halt ja. nochmal operiert werden muss. Ist der schon mal operiert worden? Oder hatte schon mal Probleme auf jeden Fall am Rücken? Und ja, also die Frage natürlich im Osten, was machen die Capitals jetzt als erneuter President's Trophy Gewinner? Wie weit geht's für die Capitals? Canadiens wieder gut mit dabei. Die kanadische Komponente hast du schon angesprochen. Also ja, es könnten echt wirklich, wirklich gute und auch abwechslungsreiche Playoffs werden. Und was ich an der NHL einfach so cool finde, ist, dass du dann doch, klar, du hast immer so ein paar kleinere Dynasties, nicht mehr so groß wie in den letzten Jahrzehnten, aber Du hast natürlich die Mannschaften, die meistens lange in den Playoffs dabei sind, aber du hast halt dann Jahr für Jahr auch nochmal neue Teams, die da mitmischen und die Geschichte nochmal ein bisschen interessanter machen.
Ja, und gerade durch dieses Playoff-Format, mit der Wildcard und diesen Divisionen, ist ja vor allem, also darauf ist es ja auch ausgelegt, ist gerade die erste Playoff-Runde ist eigentlich fast schon die beste Playoff-Runde. Klar, wenn es dann im Stanley Cup-Finale um die Trophäe geht, dann hat das aber nochmal so einen anderen Hintergedanken. Ne? Dann geht es ja darum, wer wird Meister, wer gewinnt den Stanley Cup. Aber die erste Runde ist meistens, da sieht man in den NHL Stanley Cup Playoffs meistens das beste Hockey der gesamten Saison. Und die Matchups sind einfach großartig. Also da freue ich mich besonders drauf. Diese erste Playoff-Runde, da bin ich auch meistens wirklich, da schaue ich dann fast jedes Spiel aus jeder Serie. Mhm. Weil das wirklich, also das, wie gesagt, das ist das beste Hockey.
Machst du dein Recap bei Sportradio, bei meinem Sportradio auch in den Playoffs dann weiterhin? Dass du über die Spiele sprichst? Okay. Also da vielleicht auch nochmal der Hinweis drauf, haben wir letzte Woche schon gemacht, dass Tom jeden Tag, oder jeden Tag, oder so gut wie jeden
Werktags,
Tag.
Werktags, Montag bis Freitag.
Eben immer da bei mein Sportradio die Spiele aus der Nacht zusammenfasst oder so ein paar Gedanken dazu äußert, paar Minuten. Also wer so einen kurzen Überblick haben will über die Spiele aus der Nacht, der ist da, glaube ich, in guten Händen. Nee, ich glaube es nicht, ich weiß es. sollen wir so ein bisschen tippen? Oder, also ich hatte ja vor der Saison, glaube ich, hatte ich ja an anderer Stelle mal die St. Louis Blues als Cup-Gewinner genannt, einfach so ein bisschen aus Spinnerei raus, dass die in den Finals dann die Capitals schlagen. Ovechkin kriegt wieder keinen Cup und Hitchcock gewinnt dann in seiner letzten Saison als Trainer bei den Blues den Stanley Cup, aber jetzt ist er schon gar nicht mehr da. Und ich, bei den Blues bin ich mir auch nicht wirklich so sicher, was da passieren wird. Die Capitals sind halt schon echt, also die haben jetzt auch in dieser Saison nochmal klar gemacht, hey, wenn ich dieses Jahr, wann dann? Eigentlich in den letzten Jahren ja auch schon, aber nochmal klarer finde ich zu erkennen bei den Capitals.
Achso, ich dachte, da kommt noch was hinterher. Ich dachte, wir tippen das Stanley Cup Finale. Ich dachte, jetzt tippen wir direkt den Champion.
Nee, ich wollte nur mal ganz kurz hören, was du zu den Capitals eben sagst, die ja eigentlich auch schon in der letzten Saison einfach das Pech hatten, dass sie halt auf die Penguins getroffen sind in den Playoffs und dann halt eine Mannschaft erwischt haben, die einfach brutalen Lauf hatte, aber jetzt allein schon mit dieser Verpflichtung von Shattenkirk noch zusätzlich zu einer Mannschaft, die eh schon in allen Kategorien wirklich gut dabei war, guter Goalie, gute Defensive, gute Offensive, also auf dem Papier denke ich schon der Favorit, aber ja, Papier kannst du gleich wieder zerknüllen eigentlich, wenn die Playoffs losgehen, weil wir auch in den letzten Jahren immer gesehen haben, was da mit den Capitals passiert und irgendwann müssen sie diesen Fluch halt bezwingen.
Ja, also wichtig ist, das habe ich heute schon gesagt, weil auch im NHL Daily tatsächlich, weil die Caps sich ja die President's Trophy gesichert haben als Hauptrundenmeister, wenn man so will. Und ja, die Trophäe ist halt nur so viel wert, wie dann letzten Endes der Playoff-Erfolg wert ist. Also wenn sie in der ersten Runde auch rausfliegen, dann nützt ihnen die President's Trophy gar nichts. Und wichtig ist halt für die Caps eigentlich nur noch, was in den Playoffs passiert. Das ganze Team ist in den letzten 3 Jahren darauf ausgerichtet worden, die Trophäe zu holen. Shattenkirk wird nächste Saison nicht mehr dabei sein. Der wird sehr wahrscheinlich ja dann zu einem der New Yorker Teams wechseln. Ist ja dann Free Agent. Und Stand heute wären die Caps dann quasi in der ersten Runde, würden die Caps auf die Toronto Maple Leafs treffen. Und das wäre dann zum Beispiel schon wieder ein sehr interessantes Duell, weil die Toronto Maple Leafs vielleicht jetzt in der was die Summe der Namen angeht, was die Star Power, sage ich mal, angeht, vielleicht nicht das bieten, was die Capitals haben und in der Defensive schon gar nicht das, was die Caps haben. Aber in der Offensive, denke ich, können sich beide Teams definitiv messen. Und im Tor, wenn Frederik Anderson weiterhin so gut spielt, wie er es jetzt zuletzt gemacht hat, dann kann auch da das Duell sehr interessant werden. Und dann kann es in der zweiten Runde tatsächlich schon gegen Pittsburgh gehen. Und das ist halt dann so die Nemesis der Washington Capitals. Mhm. Und dann auch wieder dieses Manko von dem Playoff-Format, was wir seit einigen Jahren haben in der NHL, was halt nicht mehr dieses 1-8-Prinzip ist. Also der Erste spielt gegen den Achten und so weiter, sondern es geht eigentlich mehr um diese Divisionsrivalitäten bis hin dann zum Conference-Finale. Und dann halt im Stanley Cup-Finale ist ja, das ist dann wurscht. Aber erstmal geht's ja um diese Divisionsrivalitäten, welche die NHL ja fördern will durch das Format. Und das könnte für die Washington Capitals dann tatsächlich in der zweiten Runde dann schon wieder halt negativ werden, wenn es dann gegen Pittsburgh geht.
Ja, dann tippen wir doch mal das Finale. Machen wir das doch einfach mal. Ich habe vorher gesagt, dass die Capitals fast in jeder Kategorie führen, wenn man halt einfach also sieht, dass sie die zweitbeste Offensive haben mit 3,23 Toren pro Spiel nach den Pittsburgh Penguins und aber auch die beste Defensive mit 2,18 Gegentoren pro Spiel vor den Columbus Blue Jackets. Dazu gute Special Teams, dann sind sie halt einfach gut aufgestellt. Was ist Powerplay? Drittbestes der Liga. Penalty Killing, okay, da vielleicht nicht ganz so stark, aber siebtbestes, also überall in den Top 10 oder halt meistens auch vorne mit dabei. Ich glaube, ich tippe die Capitals jetzt doch mal ins Finale und sag dann einmal natürlich dann was Frisches, was Neues mit den Capitals und einmal was Altes mit den Blackhawks.
Okay. Ich tippe die Montreal Canadiens ins Finale. Weil die Canadiens tatsächlich jetzt so im letzten Monat, so seit Anfang März, so still und heimlich so ein bisschen marschieren und wirklich sehr gutes Eishockey und erfolgreiches Eishockey spielen. Was ich insofern auch irgendwie interessant finde, weil ja, es gab ja da den Wechsel auf der Trainerposition mit zu Claude Julien. Und Boston hat es ja auch geschafft und in die Playoffs mit Cassidy hinter der Bank. Und da finde ich das sehr interessant, dass beide Teams halt wirklich dann ja mehr oder weniger vom Coaching-Wechsel profitiert haben. Bei Boston ist ja genau das passiert eigentlich, was wir vorher gesagt haben. Irgendwann werden die Tore fallen. Sie sind halt ein gutes Team so. Und aus der Western Conference nehme ich aus Kalifornien die Anaheim Ducks.
Oh, also haben wir zwei komplett unterschiedliche Finals. Du tippst Canadiens gegen Ducks, ich tippe ja. Capitals gegen Blackhawks. Okay, wir werden natürlich dann in den nächsten Episoden tatsächlich dann auch über das sprechen, was passiert in diesen Playoffs. Und sprechen jetzt noch über das, was nicht passieren wird, nämlich ja. NHL-Spieler bei Olympia 2018.
Der Downer zum Schluss.
Ja, du bist ja auch richtig wütend, glaube ich, oder?
Also es hat sich schon wieder ein bisschen gelegt, ja.
Okay, aber du kannst es weiterhin nicht verstehen, warum die NHL sagt, no Olympia.
Das Schlimme ist, ich kann die NHL verstehen, warum sie sagt, no Olympia. Ich kann die Begründung der NHL nur nicht verstehen, weil die Begründung der NHL für mich halt einfach nur eine kurzfristige Entscheidung ist, zu sagen, wir schicken die Spieler nicht hin, weil wir haben Umfragen in Kanada und in den USA gemacht und dort haben sich in den USA nur 75% oder so der Menschen geäußert, dass es, da haben sich 75% der Befragten, keine Angabe zu dem Spektrum der Befragten, aber es hätten sich wohl 75% der Befragten in die Richtung geäußert, dass es ihnen egal wäre, ob NHL-Spieler bei Olympischen Spielen dabei wären. Und in Kanada waren es 51%, denen es egal wäre. Und aus den Olympischen Spielen, wo sie jetzt waren, haben sie keinen messbaren Erfolg feststellen können. Das waren dann so die Hauptbegründungen. Was dann im Nachhinein natürlich dann herauskam, war dann zum Beispiel, dass sie durch das IOC, durch das Internationale Olympische Komitee, keine Vermarktungsrechte haben. Also sie hatten zum Beispiel mit TJ Oshie in Sochi, wo er gegen Russland das Shootout quasi alleine entschieden hat, hatten sie keine Chance, das in irgendeiner Form für die Liga vermarktbar darzustellen. Also wenn sie zum Beispiel das TJ Sochi-Shirt oder so dann im NHL-Store verkauft hätten, hätten sie ja Unmengen T-Shirts verkaufen können.
Ja.
Das sind so Dinge, die kann ich verstehen. Und dass das IOC ja zum Beispiel sagt, ihr schickt uns die Spieler und ihr bezahlt auch dafür, dass die hierher kommen. Da geht es ja auch um ein paar Millionen Dollar. Kann ich auch verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist die Aussage, wir können nicht feststellen, inwiefern das unseren Sport weiterbringt, wenn die NHL im nächsten Jahr Preseason-Spiele oder Regular-Season-Spiele in China auf die Beine stellen will und in China plötzlich Eishockey spielen will, aber sie wollen nicht nach Südkorea zu den Olympischen Winterspielen. Und dann kann ich auch nicht so Vorschläge verstehen wie, ja, dann lasst uns doch das Olympische Eishockey-Turnier im Sommer stattfinden, weil da ist keine NHL-Saison, also spielen wir jetzt im Sommer das Olympische Eishockey-Turnier. So bescheuerte Ideen dann, Entschuldigung, aber und das macht mich dann sauer und da verstehe ich es dann nicht. Und das ist, glaube ich, dann auch der Europäer oder der Nicht-Nordamerikaner, der dann da spricht, der einfach besser, meiner Meinung nach besser versteht, welchen Stellenwert das Olympische Eishockey-Turnier hier hat im Verhältnis zu Nordamerika, wo der Stanley Cup halt einfach das Nonplusultra ist. Und ich glaube, für viele Schweden, Russen, Finnen, Deutsche, über die deutsche Nationalmannschaft wollen wir gar nicht reden. Aber welchen Stellenwert das für diese Spieler hat, die hier aus Europa nach Nordamerika gehen und in der NHL spielen, in einem olympischen Turnier teilzunehmen und vielleicht eine olympische Medaille zu gewinnen. Das ist, also ich finde es die falsche Entscheidung, aber ich bin mir auch sicher, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde.
Ja, glaubst du?
Ja.
Glaubst du, dass das nicht endgültig ist? Für 2018? Also die Mitteilung der NHL hat sich für mich anders gelesen. Also es war für mich ein Haken dahinter jetzt mal für 2018. Und dann, also ich finde es dann aber auch ein bisschen scheinheilig zu sagen, ja, 2022 überlegen wir nochmal. Vielleicht mit einem interessanteren Markt dann natürlich auch mit China. Aber das ist natürlich dann auch witzlos, wenn du sagst, ja, 2018 nicht und dann 2022, das ist ja dann auch wieder, ja, also einfach so mit zweierlei Maß natürlich gemessen und entweder du ziehst es durch und du willst einfach deine Spieler bei den Olympischen Spielen haben und willst deine Sportart da auch repräsentieren und präsentieren oder halt nicht. Und also klar gibt's auch für mich so verschiedene Ansatzpunkte. Das eine ist, ich will halt einfach die besten Eishockeyspieler da sehen. Ich will einfach ein Best-on-Best-Turnier. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass es natürlich vor allem in Europa oder halt in der restlichen Welt, nicht in Nordamerika, sondern in der restlichen Welt einfach die größte Bühne ist. Und sie haben vielleicht jetzt ihren World Cup of Hockey, aber der ist halt für Eishockey-Fans interessant, aber für Leute, die sich halt schon für Eishockey interessieren und nicht für Sportfans. Weil bei Olympischen Spielen kriegst du halt vielleicht dann auch nochmal Sportfans mit ins Boot, die sich erst anfangen, vielleicht für Eishockey zu interessieren oder mehr für Eishockey zu interessieren. Dann natürlich die Komponente, dass die Spieler spielen wollen, unbedingt ihr Land auch da repräsentieren wollen, unbedingt eine Medaille gewinnen wollen. Wahrscheinlich jetzt tatsächlich, du hast recht, Russen vor allem, Schweden, Finnen, Tschechen, Deutsche, so ein bisschen mehr vielleicht als US-Amerikaner und Kanadier.
Ja.
Und bei vielen, also schau dir an, wir haben jetzt gerade eine Phase, in der mit Spielern wie Connor McDavid, Kanada, Austin Matthews, USA, zwei Top-Picks jetzt eben, ja, vielleicht auch so ein bisschen neues Zeitalter auch in der NHL einläuten. Wenn du eine Möglichkeit hast, die dann auch einem breiteren Publikum zu präsentieren, auch zu zeigen, was das Geile an der Sportart ist und die nicht nutzt, das ist doch Wahnsinn. Oder jetzt mit Leine in Finnen, junge Spieler. Also einfach 5 bis 10 absolute Granaten im Alter von 20, also oder dann nächstes Jahr irgendwie so um die 20 rum. Junge, aber gute Eishockeyspieler, die du dann einfach, die natürlich in der NHL jede Nacht sehen kannst, aber wenn du dich halt nicht für Eishockey interessierst, einfach da nicht siehst, ab und zu mal mitbekommst, okay, da sind ein paar ganz gute mit am Start, aber ja, mehr auch nicht. Dann gibt's die Komponente natürlich, wie kann ich das konkret vermarkten, dass NHL-Spieler bei Olympia mit dabei sind. Dann gibt's die Komponente, was ist denn mit der Spielpause? Haut das hin? Ich mich immer frage, ey Leute, dann macht halt irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe nicht nachgeschaut, wie das dann im CBA funktionieren könnte, aber dann macht halt einfach in der olympischen Saison, nehmt halt mal von diesen 82, 5, 6 Spiele weg und habt dann halt vielleicht die 2 Wochen, die ihr braucht. Also es ist für mich auch so, klar, kannst du mir sagen, okay, da haben wir dann wieder keine Einnahmen mit den Spielen, aber da muss man dann, denke ich mal, so ein bisschen gegenrechnen und halt nicht nur mit barer Münze gegenrechnen, sondern einfach ja, mit Image auch mal als Währung nehmen. Ja. Und dann kommt man, glaube ich, relativ schnell an den Punkt, an dem man sagen muss, okay, Olympia doch eine ganz gute Sache.
Und du hast ja dann auch, also jetzt diese Saison jetzt durch den World Cup of Hockey ist ja schon sehr komprimiert und der Spielplan wurde komprimiert. Es gibt ja eine unglaublich hohe Anzahl von Back-to-Back-Spielen, so hoch wie seit langem nicht mehr. Also eigentlich seit Sochi gab es nicht so viele Back-to-Back-Spiele für alle Teams der NHL. Und jetzt der Spielplan ist ja diese Saison sogar noch komprimierter durch die Bye-Week, welche man eventuell in der nächsten Saison schon wieder abschaffen will, dass die Teams 5 Tage in der Saison frei bekommen und nicht trainieren müssen. Da überlegt man ja, ob man das wieder abschaffen kann. Und in Sochi hat man auch diese Pause, also man hat quasi einen Tag vor Start des Olympischen Turniers, war der letzte Spieltag und nach dem Finale um Gold war, ich glaube, am Tag danach war schon wieder Spiel in der NHL. Also da haben sie das wirklich, den kleinsten Zeitraum, der möglich ist, den haben sie zur Verfügung gestellt für dieses Olympische Turnier. Es geht um 2 Wochen. Das Problem für die NHL ist, in diesen 2 Wochen spielt die NFL nicht, die Major League Baseball spielt nicht, und Basketball ist, glaube ich, noch so mehr oder weniger kurz im Auslaufen, auch kurz vor den Playoffs. Aber das ist dann, also da haben sie quasi 2 Märkte, die sie nicht nur, mit denen sie nicht konkurrieren, und dann können, da haben sie quasi dann den Zeitraum für sich. Aber wie du sagst, die Reichweite, die sie damit bekommen und dieses Image, was sie damit verkaufen können. Jetzt stell dir doch mal Connor McDavid auf großem Eis vor. Was der da noch anstellen kann, der hat ja jetzt schon zu viel Platz, weil er so schnell ist, ja. Wenn er jetzt noch auf der großen Eisfläche läuft, wie soll das denn dann aussehen? Und insgesamt ist es, glaube ich, einfach jetzt auch, weil ich meine, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Es gab jetzt schon einige Spieler, die gesagt haben, ist mir egal, was die NHL sagt, wir gehen. Also gerade Alex Ovechkin ist, glaube ich, der größte Name von den Spielern, die sich da in die Richtung geäußert haben. Und wie soll das dann aussehen? Also werden die dann bestraft, bekommen die Suspendierungen, bekommen die Geldstrafen, werden die Teams bestraft? Und wenn die Teams bestraft werden, kann es sein, dass Washington dann sagt, okay, Ovechkin, Kuznetsov, Oshie, ihr geht zu Olympia. Und die Edmonton Oilers sagen dann, nee, McDavid, du bleibst hier. Sind dann die Oilers quasi der Arsch in der Situation, in Anführungszeichen? Die sagen, nee, du bleibst hier, weil uns ist der Saisonerfolg wichtiger als dein persönlicher Erfolg bei Olympia. Also es wird interessant und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn dann das nächste CBA ausgehandelt wird, dass die Spieler sich die Olympiateilnahme festschreiben lassen, genauso wie, das habe ich auf PuckDaddy heute noch gelesen, die Teilnahme an den IIHF-Weltmeisterschaften, die ist im CBA festgeschrieben. Die olympische Teilnahme ist nicht festgeschrieben. Warum auch immer die Spieler das sich nicht haben festschreiben lassen. Aber das wird, denke ich, beim nächsten Lockout oder möglichen Lockout auf jeden Fall Teil der Verhandlungsmasse sein.
Ja. Hast du das Roster gesehen oder das Projected Roster jetzt aktuell für Kanada und für USA? Irgendwo bei ESPN oder so habe ich es gelesen. Da haben sie mal die Spieler aufgelistet, die eben zu Olympia fahren könnten, wenn die NHL-Spieler nicht mit dabei sind. Das waren halt dann irgendwie 46 oder 48 Spieler. Es haben wir echt 10 Spieler, haben wir was gesagt. Das ist schon echt brutal traurig. Es haben wir 10 dieser Spieler, haben wir wirklich was gesagt, die habe ich schon mal gehört. Unter anderem war halt Drew LeBlanc dabei von den Augsburger Panthers und Travis Turnbull. So als die beiden, die in der DL spielen und sonst halt irgendwie, ja, halt, keine Ahnung, irgendwie Ex-NHLer, die halt jetzt entweder in Europa spielen oder halt noch in der AHL oder in der KHL. Das war schon echt traurig, dass du halt dann jetzt zuletzt einfach wirklich Best on Best hattest mit allen Stars und halt Kanada eigentlich zwei Medaillenkandidaten oder 3 Medaillenkandidaten Roster hätte füllen können. Und jetzt tust du dir schwer, halt manche Spieler einfach überhaupt zu kennen, ne? Also hast du nie gehört.
Wenn die KHL clever ist, nutzt sie das eiskalt aus.
Indem sie dann...
Sie haben ja schon ein Team in China.
Ja.
Und dann können sie da ihre Spieler hinschicken und wenn sie das clever vermarkten und sagen, guck mal, die ganzen Spieler, die da jetzt in dem olympischen Turnier spielen, vielleicht wird es ja ein gutes Turnier, wissen wir, also es ist ja immer noch Eishockey. dann und sie sich da nicht so ganz blöd anstellen, können sie das ganz gut vermarkten, dass die Leute vielleicht dann gerade aus Europa, die jetzt noch deutlich mehr NHL interessiert sind, vielleicht dann mehr auch Richtung KHL gucken, weil ich persönlich schaue zum Beispiel kaum Richtung KHL.
Ja, ich auch nicht, das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall interessant und spannend und ich habe jetzt eigentlich schon einen Haken dahinter gemacht, aber ja, wenn du sagst, dann ja, dann kann man vielleicht noch ein bisschen hoffen oder halt das auch weiterhin verfolgen, ob es dann halt doch nochmal Verhandlungen gibt, ob sich vielleicht auch das IOC dann nochmal ein bisschen mehr bemüht, vielleicht auch der NHL ein bisschen Bauchpinselt, keine Ahnung, was passieren wird. Hier passiert jetzt die Trivia noch, oder Tom? Oder passiert sie nicht? Ich habe eine für dich. Auf jeden Fall mal.
Okay.
Hast du vergessen, die Trivia zu überlegen? Was ist das für eine Vorbereitung? Vom Arbeitsaufwand her.
Was ist das für eins Grammatik?
Kennst du es nicht auf Twitter? Was ist das für ein?
Ja, doch,
Ja,
vom Gefühl her.
von Arbeitsaufwand her. Was ist das für eine Vorbereitung? Ja, wir haben ja vorher so ein bisschen uns darauf festgelegt, dass wir heute mal so um die Stunde rumbleiben. Es gibt ja so viel zu besprechen im Eishockey und es macht auch weiterhin so viel Spaß, mit dir darüber zu quatschen. Aber ich finde, so also eine gute Stunde ist eine ganz gute Zeit für einen Podcast. Und jetzt machen wir noch Trivia und wenn du keine hast, dann musst du halt einfach antworten. Ich habe eine, vielleicht kannst du dir noch eine überlegen. Wenn nicht, auch egal. Dann habe ich vielleicht noch eine zweite.
Nee,
Ich
ich
bleib
habe eine.
heute bei einer. Ich will noch ganz kurz Le Affant grüßen, unseren treuen Hörer.
Ach, du willst jetzt grüßen?
Nein, du darfst, ja klar, du darfst alles, was du willst, darfst du
Dann
machen.
grüße ich den Walli.
Ja, okay.
Den Wally.
Hallo. Hallo. Aus Berlin. Heißt er eigentlich Walli oder Wally?
Ich glaube, Wally ist richtig, aber ich sage auch immer Walli.
Walli.
Christian.
Wally Schreiber fällt mir da mal ein. Wallace Schreiber. Wally Schreiber, ein Bullyballer. Naja, aber der Le Affant hat ja auch, also wollte eigentlich unter www.checkpoint.fm in den Kommentaren antworten, aber hat so, dem hat die Trivia, glaube ich, letztes Mal ganz gut gefallen mit den Red Wings-Spielern, die bei allen meist, aber einen Stanley Cups in dieser, in diesem Playoff-Streak mit dabei waren. Und noch eine kurze Anmerkung dazu, weil er so ein bisschen die Geschichte kritisiert hat oder es hinterfragt hat, ob es wirklich so gutes Scouting ist. Ich finde halt einfach, wir hatten ja über Datsyuk und Zetterberg gesprochen. Ich finde halt einfach, dass die Red Wings halt, also es ist nicht nur Scouting, sondern dann halt auch Spieler gedraftet und dann halt auch entwickelt. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen bei den Red Wings. Also die Kombination aus Scouting und Scouting, Drafting und Development. Und dann finde ich aber auch noch, dass sie schon so speziell einfach, also zwar bei den Red Wings ja schon in den letzten Jahren, so haben wir nach Schweden noch ein bisschen geschaut, Russland mal ein bisschen geschaut. Das hat schon mit Scouting zu tun. Also man merkt ja immer wieder, also diese Spieler, die hochgedraftet werden und dann trotzdem zu Stars werden, die kommen oft halt aus Europa. Und ich glaube, da kannst du schon ab und zu mal einen stehlen, wenn du dich da gut damit beschäftigst. Ich habe immer so das Gefühl, dass halt die Scout, die Draft Projections, also die Fantasy Drafts vorher immer sehr Nordamerika-lastig sind. Und da vielleicht auch die Scouts einfach mehr in Nordamerika unterwegs sind und halt sich da besser auskennen und so ein bisschen die europäischen Topspieler unter den Tisch fallen lassen. Man sieht als zum Beispiel bei Laine, der halt dann schon in jungem Alter auf hohem Niveau in Europa gespielt hat, in einer guten Liga, das kann schon auch funktionieren. Insofern wäre das meine Rückmeldung und mein Kommentar zum Kommentar von Le Affant. Ich wollte schreiben, aber jetzt habe ich es einfach hier gemacht. Und
Nicht gut.
jetzt kommt meine Trivia für die bessere Hälfte der Hockey Buddies, Tom
Ah, willst du auf das Tippspiel an?
Katzok. Nicht nur auf das. In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Tippspiel, haben wir ein Tippspiel?
Dann Daniel Weinberger, ja.
Ja, genau, du führst. sollten wir da vielleicht auch nochmal erwähnen. Du als alter Toronto Maple Leafs Bandwagoner wirst diese Frage sicherlich ohne Probleme beantworten können. Die Maple Leafs haben wir in letzter Zeit mal Playoffs gespielt. In welcher Saison waren das? Das ist so als die Einstiegsfrage. Also 2012-13 natürlich die Maple Leafs in dieser verkürzten Saison in den Playoffs. Es war tatsächlich das erste Mal, das einzige Mal seit 2004, dass die Maple Leafs Playoffs gespielt haben. Deswegen wäre das natürlich jetzt auch eine super Sache für alle Fans der Toronto Maple Leafs. Wenn sich die Mannschaft vielleicht schon heute Nacht für die Playoffs wieder qualifizieren würde.
Also wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon,
ist schon geschehen.
Passiert.
Wer war denn der letzte Playoff-Torschütze der Toronto Maple Leafs? Du erinnerst dich vielleicht, dramatisches Aus gegen die Boston Bruins in Spiel 7, schon mit 4-1 geführt. Und das, also 5:29 im dritten Drittel, fiel dieses Tor zum 4-1 und dann 4-2, 4-3, 4-4. 4-5 in der Verlängerung und die Maple Leafs waren raus. Haben also ja so knapp 15 Minuten vor Schluss mit 4-1 geführt. Und wer hat dieses letzte Playoff-Tor der Toronto Maple Leafs geschossen zum 4-1? War das A. Phil Kessel? War das B. James Van Riemsdyk? War das C. Nazem Kadri? War das D. Dion Phaneuf? Oder war das E. Austin Matthews?
Ich dachte, du gehst jetzt den ganzen Kader durch, der gespielt hat.
Nein, oder war das eh Austin Matthews? Du darfst eine Möglichkeit, du kannst also nicht so einen 50-50-Joker nehmen, sondern den 80%-Joker, dann wird eine dieser fünf Antwortmöglichkeiten gestrichen. Machst du das? Den Joker darfst du ziehen.
Nee, den Gag gebe ich dir jetzt nicht, dass du dann Austin Matthews rausnimmst.
Verdammt, der kommt drauf. Okay, also. Ich habe dir den Namen genannt, ich weiß nicht mehr, was A, B, C, D, E war, aber ich habe dir genannt einen Phil Kessel, ich habe dir einen Nazem Kadri genannt, ich habe dir einen James Van Riemsdyk genannt und einen Dion Phaneuf. Oder auch, wie er oft ausgesprochen wird, Dion Phaneuf.
Phaneuf.
Früher ausgesprochen wurde. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack.
Ich weiß viel über dieses Spiel. Ich weiß, dass Patrice Bergeron den Overtime-Winner geschossen hat und dass er, glaube ich, auch das Ausgleichstor zum 4-4 gemacht hat. Auf jeden Fall hat er zweimal getroffen in dem Spiel. Da bin ich mir sicher. Und ich bin mir auch sicher, dass Kessel in dem Spiel getroffen hat und Kadri. Ich sag, Kessel hat das letzte Playoff-Tor der Maple Leafs geschossen.
Ich meine, Tom, du hast eigentlich die Frage, also ist es falsch? Es war tatsächlich Nazem Kadri, aber also ich hätte tatsächlich jetzt nicht mehr so viel gewusst aus diesem Spiel. Also Bergeron hätte ich natürlich gewusst, aber du hast recht, Patrice Bergeron hast zweimal getroffen in dem Spiel. Dann Ausgleich, das 4-4 und den Overtime-Winner. Du hast recht, Kessler hat in dem Spiel getroffen, aber es war halt nicht das letzte Tor der Maple Leafs, also geschossen ist. 4-1 hat Kadri geschossen.
Ah, fuck.
Und davor war also Boston durch Matt Butkowski 1-0 in Führung gegangen, dann Franzen in Überzahl und Franzen bei 5 gegen 5 mit der 2-1-Führung für die Maple Leafs, dann im dritten Drittel Kessel mit dem 3-1, Kadri mit dem 4-1 und dann eben Horton, Lucic, Bergeron und raus die Maple Leafs. Die Mutter aller Playoff-Niederlagen, kann man sagen.
Das war echt verrückt, ja.
Ja gut, es war eigentlich richtig beantwortet, außer du hattest die falsche Antwort, aber du hast so viel Hockey-Wissen mit einfließen lassen. Also übrigens eine sehr gute Taktik, einfach mal außenrum, wie so eine Prüfungssituation in der Schule und an der Uni. In der Uni wurde mir das immer gesagt, einfach hat zu viel, wenn du irgendwo einen Ansatzpunkt hast, erzählen. Aber da gab es ja auch keine Trivia, sondern es war eine Prüfung. Aber wenn es eine Prüfung gewesen wäre über die Playoff-Serie damals, dann hättest du sie bestanden. Nee, dann vielleicht wäre dann dem Prof oder der Prof hätte sich gar nicht mehr erinnert, was eigentlich die Frage war, weil du sie einfach zugetextet hast. Ich weiß noch ganz genau, als damals der Puck einschlug, vom Schläger von Patrice Bergeron abgefeuert. Es war sein drittes Tor in diesen Playoffs. Er hatte ja schon das 4:4 erzielt. Unter anderem war auch Lucic unter den Torschützen. Ich kann mich auch noch sehr an diese zwei Tore von Franzen erinnern. Bei den Maple Leafs natürlich James Reimer zwischen den Pfosten. Er war vielleicht nicht allein schuldig, aber viele haben ihm dann die Schuld gegeben. Und schon hättest du ihm wieder 2-3 Minuten zugequatscht und die Frage wäre vielleicht unter den Tisch gefallen. Aber ich bin kein Uniprofessor. Ich bin einfach knallhart und sage, dass die Frage falsch beantwortet. Deine Frage.
Wir haben ja vorhin kurz über Crystal Tang gesprochen.
Ah, warte mal, mir fällt dir noch was auf. Das ist ja interessant. Ich habe mir gerade ich habe gerade noch die Team-Stats. Face-Offs 71%, also wie das funktionieren kann, weiß ich zwar nicht, aber 71% Bruins, 30% Maple Leafs in diesem Spiel. Ja, also 70-30. Ja. Aber das ist schon krass, oder?
Ja. Ja, das war dann Bergeron. Wie viel Eiszeit hatte Bergeron?
Patrice Bergeron hatte in diesem Spiel wo ist er denn? Time on Ice, Patrice Bergeron 20:53. Face-off 73%.
Wow.
Peverly 78%, Krejci 64%, Kelly 86%.
Ach, Kelly. Ja. Ich habe hier gerade im Reddit nochmal aufgemacht. Hier, es gibt ja so ein gutes Hockey-Reddit, einfach reddit.com/r/hockey. Und da hat Bergeron gestern 17 von 17 im Face-Offs.
Was?
Ja.
Wahnsinn. 17 von 17?
Ja.
Das ist echt Wahnsinn.
Also der ist echt gut am Bullypunkt. Aber ist ja eher eine unnütze Statistik.
Genau, total unnütz. Seidenberg, 37 Sekunden Eiszeit.
Was, in dem Spiel 7?
Ja, ist der so früh raus, weil der war einer von 6 Verteidigern. Wie war das damals? Ist der gleich am Anfang raus, Seidenberg?
Oder war das Jahr, wo er sich am Knie verletzt hat?
Ja, aber... Naja, aber hat er sich in dem Spiel am Knie verletzt?
Muss ja, oder?
Nach 37 Sekunden auf dem Eis, also eigentlich dann im ersten Wechsel? Okay, ja, wahrscheinlich. Er hat 37 Sekunden Eiszeit. Stell mal deine Frage.
Ja, meine Frage ist kürzer.
Ja, ich meine, also du hast ja angefangen, dann zu quatschen.
Entschuldigung. ja, wir hatten ja kurz Chris Letang vorhin angesprochen, erzählt, wie der ausfällt, 4 bis 6 Monate sogar, mit einer OP an der Halswirbelsäule. Meine Frage ist, wie viele Spiele hat Chris Letang seit seinem Einstieg in die NHL 2007, 2008 insgesamt verpassen müssen?
Insgesamt? Wie viele Spiele verpasst?
Ja, irgendwie, ja.
Also es ist halt so eine, ist halt ein bisschen, ja. Halt, Moment, es ist ja so ein bisschen eine Schätzfrage.
Ja.
Das heißt, wie viel Abweichung gibst du mir? 5%, 10%?
Plus, minus 10.
Plus, minus 10. Okay, was auch 2007, das sind 12 Jahre, das sind 950, 960 Spiele.
Als Richtwert in dieser
Saison. Mit Playoffs oder?
Nee, nur Regular Season.
Okay.
In dieser Saison hat er 41 Spiele bisher, konnte er nur 41 Spiele machen.
Mhm.
Vielleicht hilft dir das, weiß ich nicht.
Er hatte schon mal eine Saison, wo er 40, 80, wie viel verpasst? 130.
Bisschen zu viel drunter. Es sind tatsächlich insgesamt 190 Spiele, die er verletzt.
190? Verpasst.
Ja.
Wow, okay. Das ist viel.
Das ist echt übel. Und er ist halt der Nummer 1 Verteidiger der Pittsburgh Penguins, ne?
Ja.
Und das war ja nicht nur, er hatte ja mal einmal diese Rückengeschichte, dann jetzt die Halswirbelgeschichte, dann hat er ja, ich glaube, diese Thrombose gehabt oder Blutgerinnsel. Dann ist er doch einmal auf der Bank zusammengeklappt, wo der Verdacht auf Schlaganfall war oder so. War das nicht auch Letang? Und dann die Gehirnerschütterung.
Ja, genau. Ja, ja, ja.
Also der hat es echt nicht leicht mit Verletzungen, würde ich so sagen. Also es ist echt ein bisschen traurig, weil eigentlich finde ich, wenn Letang richtig in Form ist und richtig im Spiel ist, finde ich, schaut man dem einfach auch gerne beim Eishockeyspielen zu. Ja. Das ist ein richtig feiner Verteidiger.
Ja, das
feiner Verteidiger.
Ganz feiner Verteidiger. Jans feine. Hier, Boston Defenseman Dennis Seidenberg reportedly suffered a leg injury after a collision with Toronto's Matt Fratton. The injury limited Seidenberg to just 37 seconds of playing time. Leg injury. Aber er hatte dann, also es war im Jahr 2013, und er hatte dann den Sommer verpasst. Ja, das war dann schon so, oder?
Mhm.
So war das dann schon. Also das ist mir aus diesem Spiel dann echt entfallen, dass Seidenberg da gleich in der Anfangsphase runter musste und sich da eben schwer verletzt hat. Das ist das, was ich nicht mehr wusste aus diesem Spiel.
Nee, das wusste ich auch nicht mehr.
Ja. Ich schaue nochmal bei Wikipedia. Aber da... Oktober 2013, Vierjahresvertrag. Dann Buyout. Aber jetzt pass auf, 2013, 14, 34 Spiele gemacht. Also da hat er sich dann nochmal verletzt. Er hat sich ja dann nochmal verletzt. Ja, das war die Saison. Also ja. Er hat sich dann ja, also kannst du ja nicht über ein, ja, genau. Ja. Also weil Mai, April oder Mai bis zum Saisonstart kriegst du dann halt eine Kreuzbandverletzung. War doch Kreuzband, oder?
Ja.
Kriegst du nicht in den Griff. Also das war dann, da war schon verletzt und hat sich dann nochmal verletzt. Eben in der Saison 2013, 14 und dann halt nicht mehr an dieses ganz hohe Niveau herangekommen, aber ja, hat er seinen Cup. Und spielt er jetzt wahrscheinlich dann auch WM für Deutschland.
Ich habe noch eine kleine Trivia, aber jetzt keine Frage, einfach nur so, weil ich es hier gerade noch gesehen habe. Carey Price ist jetzt wieder auf Platz 2, was Save Percentage angeht, in der NHL hinter Sergei Bobrovsky. Am 14. Februar war er noch auf Platz 12 in der Liga. Kannst du dich daran erinnern, was am 14. Februar passiert ist?
War das der Check dann? Sein Check da? Oder sein nee. Was war 14. Februar? Er hat doch einmal, hat er nicht einmal irgendwie einen abgeräumt? Ein Gegenspieler.
Das war vorher.
Das war vorher, okay.
Am 14. Februar haben sich die Canadiens von ihrem Coach getrennt,
okay.
An Valentinstag zurück zur Ex zu gehen.
Achso, Valentinstag ist ja der 14. Februar, stimmt.
Ja. Also seit der Coaching-Change da war, hat Carey Price wieder Top-Leistungen. Ist ja wieder bei Top-Leistungen und ist jetzt wieder auf Platz 2 der Goalies mit der besten Save Percentage.
Da fällt mir ein, wir wurden gefragt auf Twitter, ob wir auch unsere Awards vergeben. Das müssen wir dann nächste Woche machen, ne?
Oh ja.
Unsere Awards. Und weißt du, was ich auch noch total witzig finde? Und das können wir dann, glaube ich, entweder machen wir es aus der NHL, wird es zu krass, aber oder vielleicht können wir es auch in der NHL hinbiegen oder aus der DEL. Ich würde mal ganz gerne irgendwie sowas machen wie ein Spieler aus jedem Team, dass du ein Roster zusammenstellst mit einem Spieler aus jedem Team. Es ist halt irgendwie, das ist halt beim Eishockey, aber beim Eishockey ist es, glaube ich, doch nicht so witzig. Beim Fußball ist es witzig, weil du halt einfach so, beim Eishockey hast du halt einfach, sagst, okay, der Center spielt jetzt auf Flügel und was weiß ich, der kann Stürmer und Verteidiger spielen, deswegen lasse ich einen Verteidiger spielen. Vielleicht ist es gar nicht so witzig. Überlege ich mir noch, ob es witzig ist. Aber Awards könnten wir dann nächste Woche ganz knackig vergeben. Oder?
Ja.
Zumindest die Hauptawards.
Und das andere müssen wir uns dann mal während der Woche jetzt dann mal hin und her schreiben und überlegen, wie wir das machen könnten.
Ja, also
ist da auch eine Idee.
Spontan geht's nicht. Das müsste man sich vorher dann überlegen, sein Team zusammenstellen.
Vielleicht muss der, ja, müssen wir gucken. Vielleicht auch nur einfach auf Conference, dass man das wir vorher auslosen, wer welche Conference bekommt und dann da halt durchgehen.
Das könnte dann gehen, ja.
Wobei, da ist ja dann auch wieder ein Team. Wir klären das. Aber die Idee finde ich cool. Also eigentlich, glaube ich, könnte das funktionieren. Na, DL sind es halt, glaube ich, ein bisschen zu, ja, obwohl, 14 Mannschaften kriegen wir auch
nicht. Ich habe mir das überlegt heute, in der DL könntest du dann einfach sagen, du hast drei Stürmer rein. Ja. Hast zwei Verteidigerpaare, dann bist du bei 13 und hast einen Torwart. Dann hast du 14 Spieler. Musst halt von jedem Spieler, von jeder Mannschaft einen Spieler nehmen. Und es wäre halt dann interessant, natürlich, welchen, also wenn du nur einpicken kannst, eben pro Team, welchen Spieler, die du dann nimmst. Mhm. Und dann halt einfach sagst, okay, ich könnte jetzt von Nürnberg, Reimbrecht, Reimer und Pföderl und Elitz nehmen. Und ich habe noch keinen Verteidiger genannt. Vielleicht war das auch ein Problem der Eisträger in der Saison. und Jurcina nehmen, aber ich nehme halt jetzt, also ich habe halt schon so viele Stürmer von anderen Mannschaften, von den Wild Wings habe ich schon Stürmer, deswegen nehme ich halt jetzt Jurcina. Also ja.
Aber das wäre ja dann Team Fetzi versus Team Meat Bullet in 2.0. Vielleicht machen wir das dann so, dass wir das für die nächste DEL-Saison dann quasi machen und dann unsere Teams gegeneinander antreten lassen. Dann wird es vielleicht da auch ein bisschen spannender, weil ich hatte ja jetzt Reinbrecht und Reimer zusammen und das war natürlich dann in den letzten Wochen der Hauptrunde mein großes Los, womit ich eigentlich ja mehr oder weniger dann gewonnen habe. Plus Wesslau. Hat auch einen ganz guten Goalie.
Man müsste halt festlegen, was das Ziel der ganzen Geschichte dann ist. Ob man dann halt einfach so ein...
Gewinnen.
Ob man eine Fantasy-Liga macht oder einfach sagt, das ist einfach das bessere Team. Ich bin mir sicher, dass mein Team, das ich gedraftet habe, auf jeden Fall dich dominieren würde in einem Wechsel von 50, 60 Sekunden.
Zwar absolut. Ich gewinne 3-0.
Nach Belieben würd's dich dominieren.
Tom. Aber Reimer schießt in diesen 50 Sekunden, wo deine Reihe meine Reihe dominiert, schießt Reimer trotzdem 8-mal aufs Tor und trifft 9-mal. Mathe.
Fantasy.
Ja. Na, egal.
Wie bist du in den nächsten Tagen eishockey-mäßig unterwegs?
Wie gesagt, das NHL Daily auf meinsportradio.de, da am besten, glaube ich, über iTunes die Sportshow suchen oder meinsportradio.de suchen, dann kann man das da finden in den Streams. Ansonsten schaue ich natürlich das DEL-Finale dann ab Sonntag. Und ja, unsere Eishalle wurde schon bereits abgetaut. Also Eis ist bei uns nicht mehr.
Naja, ist bitter.
Ja.
Und ansonsten bist du die bessere Hälfte der Hockey Buddies. Man findet dich auf Twitter unter @speedbullette. Du hast einen Blog, der heißt www.schlittschuhtor.de.
Genau.
Und fährst vielleicht mal nach Wolfsburg, weil das ja gar nicht so weit ist von Berlin. Also weniger weit als München.
Tatsächlich überlege ich, aber wir ziehen jetzt noch um nächstes Wochenende, deswegen. Ja.
Also das kommt dann auch noch dazu. Ja, okay.
Ja, alles kommt hier dazu. Ich meine, alles auf einmal am besten.
Es ist meistens so, dass alles auf einmal kommt.
Wo und wie hört man dich denn am Wochenende oder in den nächsten Tagen?
Eishockey wenig, ehrlich gesagt. Bin jetzt mal gespannt auf die Playoffs, wie das dann auf der Zone aussehen wird. Ich habe jetzt kürzlich gehört, dass wir 50 Spiele haben in den Playoffs. Das wäre ja eigentlich ganz schön viel.
50?
Ja.
Wow.
Mal schauen. Aber die Matchups stehen ja noch nicht fest und die Terminierungen. Ansonsten werde ich am Sonntag nach München fahren und mir Spiel 1 anschauen. Die Spiele in München wahrscheinlich im Stadion. Alle anderen auf Telekom Eishockey. Und das war's dann erstmal mit DEL für mich in der Saison und dann kommt dann noch NHL und weiterhin Fußball und dann halt über den Sommer mal ein bisschen ruhiger oder ein bisschen weniger.
Hast du dir ja auch verdient.
Wenn du das sagst.
Bestimmt. Lesen kann man ja von dir auf Twitter unter @fetzi6. Und die Kolumne schreibst du aber trotzdem noch auf telekom-eishockey.de.
Ja, genau. Ich plane jetzt aktuell, was zu München zu machen. Da so ein paar Punkte rauszuarbeiten. Ein paar Sachen haben wir ja schon besprochen hier. Ich hole mir auch immer hier in unserem Podcast Impulse und Ideen für die Kolumne. Hab so bei München schon so ein paar Punkte im Kopf.
Aha.
Und Genau, und ja, genau. Telekom Eishockey Kolumne, wie gesagt, im Stadion dann in München. Ja, genau.
Gut.
So ist es. Tom hat Spaß gemacht. Danke dir.
Ja, immer. Immer wieder gern.
Er ist Tom Kanzok. Ich bin Christoph Fetzer. Wir sind die Hockey Buddies. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig einmal rutschen.
Vorcheck, der Sportpodcast.